Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ein großer Geburtstag wirft seine Schatten voraus. Am 24. Mai wird Bob Dylan 80 Jahre alt. Und obwohl über diesen Mann ja bereits ganze Bibliotheken vollgeschrieben wurden, gibt es zum runden Jubiläum auch jetzt wieder einige neue Bücher. Und eines davon, das fanden wir so interessant, dass wir es Ihnen nicht vorenthalten wollen. Forever Young heißt es, herausgegeben von Stefan Aust und Martin Scholz. Mein Kollege Philipp Kressmann hat das Buch für uns gelesen und ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Kressmann.
Guten Morgen, hallo.
Stefan Aust, der war ja Chefredakteur beim Spiegel. Seit 2014 ist er nun Herausgeber bei der Welt. Und Martin Scholz mit O, der ist auch Journalist, allerdings kein politischer Journalist, sondern eher ein Feuilletonmann. Wenn diese beiden jetzt ein Buch über Bob Dylan herausgeben, Herr Kressmann, was ist dann der Ansatz?
Stefan Aust und Martin Scholz haben 18 Interviews geführt, zum Teil mit KünstlerInnen, die Bob Dylan begleitet haben, etwa John Baez und Patti Smith. Und es gibt Gespräche mit deutschen KünstlerInnen und mit PolitikerInnen, denen Dylan wichtig ist. Das sind oft persönliche Anekdoten mit viel Zeitgeschichte, wie auch bei Stefan Aust. Der erzählt im Vorwort von seinem ersten Dylan-Konzert. Das war 1978 auf dem Nürnberger Zeppelinfeld, dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände der Nazis. Ein Konzert, das für Dylan als amerikanischen Juden bedeutsam war. Der Veranstalter musste ihn erst überzeugen, aber die Bühne war dann gezielt gegenüber der alten Hitler-Tribüne aufgebaut, sodass 80.000 Besucher dieser Tribüne den Rücken zuwandten, während sie eben Dylan zuhörten. Ein historischer Abend und am Ende lief wohl der Dylan-Titel Forever Young, der ja auch diesem Buch den Namen gegeben hat.
Also ein Buch, das den Zugang sozusagen über die Politik sucht zu Bob Dylan. Und was Sie gesagt haben, dass da eben auch Politikerinnen und Politiker zu Wort kommen, das klingt spannend. Das ist ja durchaus ein besonderer Zugang. Wer ist da noch so dabei und was erfahren wir von denen?
Ja, beispielsweise Otto Schilly, der schwärmt für Dylan, weil dieser sich nie im Kollektiv aufgelöst habe. Er bewegte sich in vielen Szenen, aber ließ sich nie vereinnahmen. Stimmt ja, also weder von der Musikszene noch von Politik. Auch eine Einladung ins Weiße Haus zur Feier seines Nobelpreises hat Dylan ausgeschlagen. Und Schilly bestätigt auch die Autoren, ja, da gibt es eine Parallele von Dylan und ihm, weil er selbst ja auch in unterschiedlichsten Milieus aktiv war. Und das stimmt ja auch. Er hat RAF-Terroristen als Anwalt vertreten, war Gründungsmitglied der Grünen und wechselte später in die SPD. Schilly bewundert Dylan auch, weil dessen Musik einen Umbruch markierte. Er denkt an die 68er-Bewegung, die sich gegen den Vietnamkrieg richtete, aber trotzdem nicht per se anti-amerikanisch war. Ja, und das lag wohl mit am amerikanischen Lebensgefühl, für das ja auch Dylan stand. Gleichzeitig betont Schilly, dass Dylans Texte nie zu eindeutig waren, sondern poetisch. Ja, und deshalb hätte er auch nichts gemeinsam mit militanten Untergrundorganisationen wie etwa der Weatherman, eine Organisation, die sich Ende der 60er nach einer Songzeile von Dylan benannt hat. Und auch Daniel Cohn-Bendit wird dazu befragt und er sieht es ähnlich. Dylans Musik war nie agitatorisch, sondern aus humanistischer Überzeugung entstanden.
Also das klingt doch durchaus so, als hätten sich die Befragten da eingehend mit Dylan beschäftigt oder wären auch tatsächlich Fans. Daniel Cohn-Bendit haben Sie gerade noch angesprochen, eine Ikone der Studentenbewegung, später dann ein Grünen-Politiker. Was erzählt der über Dylan?
Ja, seine These ist, Dylan hat Menschen geholfen, sich zu ändern, aber Dylan wollte nicht die Welt ändern. Cohn-Bendit glaubt, dass Dylan das Politische gehasst und es ihm nur darum ging, sein Empfinden über Unmenschlichkeit zu artikulieren. Er hätte kein politisches Programm gehabt. Und Cohn-Bendit erinnert daran, dass Dylan nie Aktivist war, im Gegensatz zur Folklegende John Baez, Dylans frühere Geliebte. Auch wenn er mit ihr und Martin Luther King in Washington protestierte. Cohn-Bendit wird oft kritisch. Er fand es abartig, dass Dylan Konzerte in China und auch Vietnam spielte, obwohl man ihm dort verboten hat, Blowing in the Wind zu spielen. Und gleichzeitig erinnert Cohn-Bendit daran, dass Dylan schon früh Verbindungen zu schwarzen Musikern hatte, ja generell unterschiedliche Geschichten Amerikas zusammenbrachte. Es gibt ja auch diesen Dylan-Song über den schwarzen Boxer Reuben Carter, der zu Unrecht wegen Mordes inhaftiert war. Und Cohn-Bendit, der ja aus der außerparlamentarischen Linken kommt, der arbeitet sich wirklich richtig an Dylan ab. Und Dylan, der wirkt im Buch auch oft wie ein Einzelgänger. Und das erklärt sicher auch die Faszination an Dylan für Teile der Politik. Er ist ungebunden, muss kaum Kompromisse machen, während das in der Realpolitik ja dazugehört.
Also Dylan, der Poet, der Träumer, der sich nicht in die Niederung der Realpolitik begeben muss. Wird das auch in den anderen Gesprächen reflektiert?
Am Rande ja. Ursula von der Leyen wird etwa gefragt, ob sie innere Konflikte kennt, wenn sie für Blowing in the Wind schwärmt, aber als Verteidigungsministerin bestimmte Zwänge hatte. Von der Leyen verneint. In beiden Fällen würde es ja um Frieden gehen, so unterschiedlich die Ansätze seien. Ja, das finde ich noch ein wenig diskussionswürdig, aber sie erklärt gut, warum sie Dylan mit Aufbruch verbindet. Er hätte ihrer Generation geholfen, Kritik öffentlich auszusprechen, und das prägte eine Zeit, in der über die Nazi-Verbrechen der Elterngeneration ja geschwiegen wurde.
Also ein Buch, das durchaus verschiedene Ansätze zu Dylan zusammenbringt. Würden Sie es in seiner Gesamtheit empfehlen, dieses Buch?
Ja, was die Politik zu sagen hat, ist interessanter, als man zunächst annehmen dürfte, aber auch darüber hinaus. Es gibt neue Perspektiven auf Dylan. Die Schauspielerin Martina Gedeck analysiert Dylans seltene Filmauftritte, und Patti Smith erklärt, was Dylan und der Schriftsteller Albert Camus gemeinsam haben könnten. Es ist im Grunde aber auch ein Buch über John Baez, die sogar interviewt wurde, und von der Leyen sagt, diese Frau wurde oft unterschätzt. Manchmal stört mich allerdings der nostalgische Blick. Auch von der Leyen denkt bei Dylan fast nur an ihre Jugend. Ja, oft ein eher langweiliger Blick zurück. Dabei gibt es Rassismus und soziale Ungerechtigkeit ja noch heute. Und das sind ja oft Themen bei Dylan. Cohn-Bendit ist da um mehr Aktualität bemüht. Er betont etwa, dass Dylan zuletzt über Trump gesungen hat.
Das die Meinung von Philipp Kressmann, und das Buch Forever Young, unsere Geschichte mit Bob Dylan, das ist gerade bei Hoffmann und Campe erschienen. 288 Seiten, kosten 22 Euro. Auch wir im Deutschlandfunk Kultur senden zum 80. Geburtstag eine Dylan-Reihe. In den nächsten 5 Tagen wird sich unser Autor Klaus Walter jeweils einen speziellen Aspekt aus 80 Jahren Bob Dylan herausgreifen. Heute geht's los, da geht es um Dylan-Hits ohne Dylan, also um die Songs, die andere berühmt gemacht haben. Die Reihe, die Dylan-Reihe, ist in dieser Woche immer um 3 hier im Deutschlandfunk Kultur zu hören und dann auch in unserer DLF-Audiotheks-App.